Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Mit dem Körperdenken. Das war das Thema der Tanz- und Performance-Pionierin Simone Forti, die mit 91 Jahren gestorben ist. Wir erinnern an sie und fragen anschließend, ob die Krisen der Welt Einfluss haben auf das Festival Young Euro Classic. Am Abend wurde es eröffnet. Deutschlandfunk Kultur hat das Eröffnungskonzert auch übertragen. Nach dem heutigen Urteil zu KI-generierter Musik interessiert uns, wie Komponistinnen und Komponisten darauf schauen. Und außerdem erklärt uns die Schriftstellerin Meetu Sanyal, warum die indische Kakerlakenbewegung mit ihren Massendemonstrationen so erfolgreich ist.
Die Demonstrierenden sind so lustig. Also die rufen der Polizei zu, könnt ihr bitte die Wasserwerfer anmachen? Es ist so heiß hier. Und dann tanzen sie unter dem Wasser und reißen die Polizeibarrikaden weg. Und die Polizisten stehen immer und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen.
Ein neues Körperbewusstsein, der Minimalismus im Tanz. Das war's, was Simone Forti interessierte. Sie wollte die Anziehungskraft zwischen der Masse ihres Körpers und der Erde spüren. In ihren Performances wurde gezogen, gedrückt und geklettert. Politisch aufgeladene Begriffe, wie zum Beispiel die Schieflage, wurde mit allen Möglichkeiten des Körpers erforscht. Heute ist die italienisch-amerikanische Tänzerin, Choreografin und Malerin Simone Forti mit 91 Jahren gestorben, eine Pionierin des modernen Tanzes.
As dancers, I think we were not so connected to our predecessors.
Als Tänzerinnen und Tänzer, glaube ich, hatten wir nicht so eine enge Verbindung zu unseren Vorgängern. So frei, wie man in der bildenden Kunst seit Generationen war, waren wir Tänzerinnen und Tänzer nun auch. Wir mussten nicht mehr auf die Bühne, um zu tanzen. Wir mussten keine bestimmten Kostüme mehr tragen. Wir waren Künstler.
Tanz als Kunstform. Damit hat sie nämlich Anfang der 1960er Jahre die New Yorker Tanzszene aufgemischt, war eng verbunden mit Robert Morris und John Cage, mit Trisha Brown und Yoko Ono. Und auch in Europa wurde sie vor allem von MuseumskuratorInnen entdeckt. Sabine Breitwieser hat 2014 am Salzburger Museum der Moderne die weltweit erste umfassende Retrospektive von Simone Forti kuratiert unter dem Titel Mit dem Körperdenken. Und ich freue mich, dass wir Sie live im Urlaub erreichen dürfen, Frau Breitwieser. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Simone Forti hat als eine der ersten Tänzerinnen und Choreografinnen Bewegung nicht als Ausdruck jetzt von Geschichten, von Erzählungen, von Emotionen verstanden. Wie lässt sich Ihre Arbeit beschreiben?
Eine Bewegungsform, die völlig aus der Improvisation und aus dem Moment entstanden ist, aber doch auch irgendwie konzeptuell, indem sie sich wirklich zum herkömmlichen Tanz, wenn man so will, positioniert hat, indem sie Bewegungen aus Alltagsbewegungen konstruiert hat, auch mit ganz alltäglichen Objekten. Sie nannte das Dance Constructions. Und das muss man sich vorstellen, dass sie verschiedene Objekte aus Holz ganz einfach konstruiert hat, auf denen sich Menschen, zum Beispiel mit Seilen, aber in einer Formation, wie es ein Bild sein sollte, bewegt haben. Eine ihrer berühmtesten Arbeiten nennt sich Huddle, wie der Name sagt, ein sozusagen ein Aneinanderhaufen von Menschen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Skulptur von Rodin, die Bürger von Calais, mit dem habe ich sie immer verglichen, weil es auch tatsächlich eine demokratische Skulptur oder Tanzform ist, wo mehrere Leute so eng aneinander stehen und so sich so gegenseitig abstützen und ohne einer konkreten Anweisung eine oder eine nach dem anderen über diese ganze Akkumulation von Menschenkörpern darüber klettert. Also wo wirklich die demokratische Formierung der Körper die ganze Stabilität, aber auch die Choreografie bildet, eine ihrer berühmtesten Arbeiten und auch eine ihrer wunderbarsten, die ich auch selbst im Übrigen ausführen durfte.
Ah ja.
Ja, das ist ein eigenes Erlebnis, wie das so ist beim Bewegungskunst. Sie nannte sich ja eigentlich Bewegungskünstlerin. Versteht man das erst richtig, wenn man es selber macht? Und man muss es natürlich auch sehen.
Das erinnert so an Kontaktimprovisation.
Ja, also genau, also Steve Paxton auch praktisch, mit dem sie auch sehr eng war. Da gab es viele Verbindungen, aber Simone war mit allen sehr früh Und wenn ich jetzt noch an die Objekte kurz erinnern darf, kann man sie auch wirklich als Begründerin der Minimalart gewissermaßen sehen im Sinne der Objektkunst. Also da gibt es ja durchaus auch sehr minimal konstruierte Holzobjekte, die durchaus an Donald Judd und Co. erinnern, mit denen sie performt hat. Mhm. Ja, und also wo es auch ganz stark, wenn man das nur sagen darf, um das Publikum, um die Interaktion mit dem Publikum auch ging, wie die sich zur Gruppe der Performer und Performerinnen verhalten haben. Das war auch ein ganz wichtiges Moment in ihrer Arbeit.
Das MoMA in New York hat Forties Dance Constructions, die Sie gerade erwähnt haben, in seine Sammlung aufgenommen. 2023 wurde sie bei der Tanzbiennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und das Museum of Contemporary Art in Los Angeles widmete ihr auch eine große Retrospektive. Aber Sie haben das ja schon, Frau Breitwieser, ein Jahr vorher in Salzburg gemacht. Simone Forties Werk kuratiert, ausgestellt, dazu einen Katalog rausgegeben. Gibt es Beziehungen zwischen Ihren Bildern, der bildenden Kunst und den Performances?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, ich war ja vorher im MoMA, ich habe das Department of Media and Performance Art geleitet und habe das damals auch initiiert und es wurde dann nachher auch abgeschlossen. Solche Dinge brauchen oft auch mehrere Kuratoren, bis der Ankauf durch ist. Das war auch ein großer Ankauf und das Bewegende daran, das war ja, dass man nicht einfach ein Werk gekauft hat, sondern auch mit sich verpflichtet hat, die laufende Auseinandersetzung, die laufende Ausbildung von Performerinnen, um dieses Werk auch aufführen können, also sich dazu auch committed hat. Also ein ganz ungewöhnlicher Ankauf sozusagen. Also nicht nur, wo man ein Ding erwirbt oder von mir aus auch, wie man in Österreich sagen würde, Aufführungsrechte, sondern sich auch verpflichtet hat, dieses Werk zu trainieren, wenn man so will, mit Leuten, dass die das auch wirklich richtig machen. Also das hat eine lange Geschichte und die bildende Kunst, naja, Simone Forti hat das mal so schön gesagt, sie ist ja eigentlich eine...
Ups, unsere Telefonleitung ist abgebrochen. Die Kuratorin und Autorin Sabine Breitwieser erinnerte an die bildende Künstlerin und Performance-Pionierin Simone Forti, die jetzt mit 91 Jahren in Los Angeles gestorben ist. Ob sie mich hört, weiß ich nicht. Ich glaube, sie hört mich nicht. Ich danke trotzdem sehr herzlich fürs Gespräch. Deutschlandfunk Kultur hat heute Abend das Eröffnungskonzert des Festivals Young Euro Classic übertragen. Den Auftakt machte das Bundesjugendorchester. Viele weitere Konzerte werden bis Mitte August folgen. Und wer einmal dabei war, der wird nicht vergessen, mit welcher Begeisterung die jungen, hochbegabten Musikerinnen und Musiker vom Publikum in Berlin empfangen und getragen und gefeiert werden. Das ist Sommer für Sommer wirklich eine ganz besondere Festivalstimmung. Die wollen wir nicht drücken, aber doch fragen, wie sich die Krisen der Welt auf das Festival auswirken. Caroline Trispel ist Projektleiterin bei Young Euro Classic und jetzt noch im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Guten Abend, Frau Trispel.
Hallo, Frau Bürger.
Seit 25 Jahren gibt es dieses Festival und gibt dieses Festival dem Orchester Nachwuchs eine Plattform. Der Anspruch ist seit Beginn grenzüberschreitend und integrativ. Es geht um Austausch, um lebendiges Miteinander, um friedliche Koexistenz in Berlin und auf der ganzen Welt. Und das klingt jetzt fast wie ein Gebet, was ich hier sage. Aber wie zeigt sich das in der Realität? Welche Orchester leben das beispielhaft vor?
Da kann ich direkt anschließend das Eröffnungskonzert benennen, was wir soeben im Konzerthaus erleben durften. Da hat das BJO, was ja zusammengesetzt ist aus 19-jährigen Musikern und Musikerinnen, unter dem Dirigat eines 25-jährigen Dirigenten Aurel Davidjuk und Georgi Gigashvili, ebenso jung am Klavier. Das war wirklich großartig. Im Publikum saß auch das ukrainische Orchester, was morgen den Abend gestalten wird und wurde auch auf der Bühne gewürdigt. Im Anschluss an das Konzert haben wir das Publikum unter freiem Himmel auf ein Freigetränk eingeladen und auch dort gab es eine Begegnung zwischen den Musikern und Musikerinnen des BJO und des ukrainischen Orchesters, also gelebte Begegnung.
Welchen Einfluss haben dennoch aktuelle Kriege und Krisen auf dieses Festival, vor allen Dingen wahrscheinlich auch in der Vorbereitung? Wie macht sich die Weltlage auch bei Ihnen bemerkbar?
Ja, wir bewegen uns natürlich in einer Welt, in der die vermeintlich oder eine vermeintlich bestehende Ordnung in Frage gestellt wird. Das Festival Young Euro Classic ist ein Spiegel, weil wir natürlich Jugendorchester aus der ganzen Welt einladen. Und da bemerken wir die unterschiedlichen Situationen der Orchester. Aber am Ende geht es darum, dass die jungen Musiker und Musikerinnen eine Bühne in Berlin finden und hier auftreten können, auf der gleichen Bühne an 17 hintereinander folgenden Tagen.
Gab es auch Länder, die nicht kommen konnten, die Sie gern dabei gehabt hätten?
Das war in dieser Saison nicht der Fall. Die Bewerbung sieht bei uns so aus, also die Orchester, die Lust haben, bei Young Euro Classic zu spielen, die können sich bei uns bewerben, müssen dann auch eine Hörprobe einreichen. Wir können natürlich die Orchester vor Ort nicht selber anhören, deshalb eine Hörprobe, falls wir die Orchester nicht kennen, die dann eingeordnet wird von unserer künstlerischen Leitung. Und genau, dann wird geschaut, laden wir, also möchten wir als Festival dieses Orchester einladen, denn die musikalische Qualität ist natürlich hohes Gut. Genau, so sieht unsere Bewerbung aus bei uns und in diesem Jahr mussten wir auf kein Orchester verzichten.
Das Festival heißt zwar Young Euro Classic, aber es stehen ja eben auch Orchester und Ensemble aus den USA, aus China oder Turkmenistan auf der Bühne. Welche Bedeutung hat denn dieses Euro in Ihrem Festivalnamen?
Euro bedeutet für uns nicht, dass es bei einer physischen Grenze endet. Also wir, wie Sie sagen, wir laden Orchester aus der ganzen Welt ein. In diesem Jahr, wie Sie auch sagen, aus den USA. Morgen spielt die Ukraine und Turkmenistan ist auch dabei, ebenso China. Uns geht es nicht darum, dass wir uns fokussieren auf ein Abbild, wie die musikalische Gegenwart in Europa klingt, sondern auf der ganzen Welt.
Klar, Musik ist für alle, die hier zusammenkommen, die gemeinsame Sprache. Aber kann sie wirklich helfen, Vorurteile zu überwinden? Also diese meist ja sehr jungen Musikerinnen und Musiker, für die ist so ein Festivalauftritt und so eine Reise ja auch noch keine Routine. Wie erleben Sie diese Begegnungen?
Korrekt. Das ist eine sehr schöne Frage, denn wir erleben vor allem, wenn wir Debütorchester bei uns haben, die noch nicht eine Tourneeerfahrung gemacht haben oder machen konnten, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Man merkt den Orchestern an, dass sie vorsichtig sind, aber dass die Energie trotzdem auf das Publikum übergeht. Und das Publikum akzeptiert auch diese Orchester, die vielleicht zum allerersten Mal in Deutschland oder in Berlin auftreten. Das ist eine sehr schöne Wechselwirkung zwischen Orchestern und Publikum.
Caroline Trispel, Projektleiterin beim Festival Young Euro Classic. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche noch zwei schöne Festivalwochen. Danke.
Vielen Dank, Frau Bürger.
Einige Konzerte werden wir, wie gesagt, noch übertragen. Und das heutige Eröffnungskonzert des Bundesjugendorchesters, das finden Sie noch 30 Tage online und in der Deutschlandfunk-App. Und Arte hat es auch mitgeschnitten, ab 3. August in der Mediathek zu finden.
Fazit.
In Indien setzt eine neue Satirepartei die rechtspopulistische Regierung von Ministerpräsident Modi ganz schön unter Druck, die Cockroach Janta Party, auf Deutsch Kakerlaken-Volkspartei. 26,8 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram, darunter viele Studierende und Schüler. Erster Erfolg ihrer Großdemos, der Rücktritt des Bildungsministers. Hat Abhijit Dibke, der 30-jährige Uni-Absolvent und Parteigründer, damit schon alles erreicht?
Nein, überhaupt nicht. Das hier ist ein langer Kampf. Wir sind gekommen, um langfristig zu bleiben. Denn der Rücktritt des Bildungsministers ist erst der Anfang. Eines der größten Probleme in Indien ist die gesellschaftliche Spaltung und die kommunale Politik. Arbeitslosigkeit und das Bildungssystem sind zentrale Probleme.
Unterstützt wird die Kakerlakenbewegung also insbesondere von Indiens Gen Z. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit der Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Meetu Sanyal verabredet. Sie ist mit einem indischen Vater in Deutschland aufgewachsen, hat sich immer wieder intensiv mit Indiens Geschichte und Gegenwart beschäftigt. Guten Abend, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Der oberste Richter Indiens hatte arbeitslose Jugendliche mit Parasiten und Kakerlaken verglichen. Daher dieser Name Kakerlaken-Volkspartei. Das ist wohl zugleich eine Verballhornung der regierenden Bharatiya Janata Partei. Was ist das Besondere an der Kakerlakenbewegung? Also warum gelingt es gerade ihr, Menschen zu mobilisieren?
Also erst einmal natürlich das Anliegen, als dieser oberste Richter die Studierenden, die sich online ja gegen Korruption bei dem Prüfungsverfahren eingesetzt haben, als Kakerlaken bezeichnet hat, hat das ganz, ganz viele wirklich aufgebracht. Deshalb haben die Massendemonstrationen ja auch vor dem Janta Manta Observatorium in Delhi den Rücktritt dieses Bildungsministers gefordert. Also das sind junge Akademikerinnen, Akademiker. Das ist anders zum Beispiel als noch bei den Bauernprotesten 2021. Da waren das hauptsächlich Arbeiter, Arbeiterinnen, jetzt sind es irgendwie viele Menschen aus den höheren Kasten, aber eben nicht alle. Also Diebke, der Gründer der CGP, ist ja ein Dalit, das ist das, was man hier bei uns so die Unberührbaren nennt. Und sein großes Vorbild ist Ambedkar, das ist der Mann, dem wir die Rechte, die Dalits heute haben, auch verdanken und der auch ansonsten eine sehr viel radikalere und progressivere Politik gemacht hat als Gandhi. Also Diebke steht da in einer sehr, sehr starken Tradition und dann war der ja vorher noch bei dieser Anam Admi Partei aktiv. Das ist so eine echte politische Partei, also die CGP ist ja eher eigentlich eine Satire-Webseite gewesen, gar keine echte Partei. Und diese Partei, also die Anam Admi Partei, die setzt sich gegen Korruption ein, aber macht es so ein bisschen wie die Piratenpartei bei uns, also sehr, sehr medienaffin. Und Diebke war bei denen für die Internetkampagnen zuständig und dieses Wissen hat er jetzt in die CGP hineingetragen.
Was haben die denn da für besondere Protestformen entwickelt?
Also es fängt ja erstmal an mit diesem KI-generierten Parteibild, bei dem so eine riesige Kakerlake auf einem Rednerpult steht und hinter ihr kann man dann das Parteiabzeichen erkennen. Und überhaupt haben wir es hier ja mit Digital Natives zu tun. Also vor den Demos machen die Fit-Checks, bei denen die ihre Kleidung filmen und dann sagen, so und ich gehe jetzt, um mich von der Polizei zusammenschlagen zu lassen. Und das ist natürlich total geschickt, weil die Polizei tatsächlich total drakonisch gegen die Demonstrationen vorgegangen ist. Die haben die zusammengeschlagen, die haben Tränengas auf die abgefeuert, Schlimmeres gemacht. Und all das ist immer sofort online gegangen. Das wurde im Handumdrehen zu Reels. Und damit hat sich die Polizeigewalt zumindest in den sozialen Medien ja gegen die Regierung gerichtet, die das autorisiert hat, diese Gewalt. Und Kritiker nennen das dann, das ist halt nur Meme-Politik. Aber diese Meme-Politik ist wahnsinnig erfolgreich, weil sie Humor einsetzt, Satire, Storytelling. Ich erinnere mich an ein Reel, das ging wirklich um die Welt, in dem eine junge Frau sich wie so Superwoman vor einem Polizeiauto gestellt hat, so ihre Hand auf die Motorhaube gelegt hat und man kann sehen, dass die Polizisten nicht wissen, was sollen die jetzt machen, weil alle Handys auf der Menge ja auf die gerichtet sind. Und irgendwann haben sie dann die verhafteten Demonstrierenden einfach wieder freigelassen. Überhaupt, die Demonstrierenden sind so lustig. Also die rufen der Polizei zu, könnt ihr bitte die Wasserwerfer anmachen? Es ist so heiß hier. Und dann tanzen sie unter dem Wasser und reißen die Polizeibarrikaden weg. Und die Polizisten stehen immer und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen.
Und warum ist der Unmut gegenüber der rechtsgerichteten Regierung um Ministerpräsident Modi gerade in dieser Generation so groß? Also was geht denen wirklich gegen den Strich?
Entzündet haben sich diese Proteste ja an geleakten Prüfungsfragen. Und da fragt man sich hier so ein bisschen, okay, das ist jetzt dumm gelaufen, aber wo ist das große Problem? Und man muss dafür verstehen, dass das Bildungssystem in Indien ja als Erbe des Kolonialismus total auf diese Prüfungen ausgelegt ist. Also eine einzige Prüfung entscheidet über deine gesamte berufliche Karriere. Und das ist erstmal schon strukturell total unfair, weil sich reiche Studierenden leisten können, diese Prüfung im nächsten Jahr nochmal zu machen. Die Armen verkaufen teilweise alles, was sie haben, dafür, dass ihre Kinder eine Chance haben, diese Prüfung zu machen. Und dann gibt es halt die ganze Korruption, wie in diesem Fall, dass bestimmte Leute dafür bezahlt haben, diese Prüfungsfragen vorher zu bekommen. Und das ist ja alles irgendwie, ne, das sind nur die Auswirkungen eines in sich total toxischen Systems, das ja dazu führt, dass in Indien Kinder schon mit 14 anfangen, für diese Prüfungen zu lernen, die darüber entscheiden, an welche Uni sie kommen oder ob sie überhaupt an eine Uni kommen, und zwar fulltime. Also es ist ein Druck, der auf den Jugendlichen lastet, der zu massiven psychischen Problemen auch führt, immer, immer wieder. Und als jetzt herausgekommen ist, dass die Fragen geleakt waren, waren natürlich die Prüfungsergebnisse ungültig. Also Menschen, die sich jahrelang darauf vorbereitet haben, die endlich bestanden haben, müssen jetzt nochmal durch die ganze Prozedur. Und daraufhin haben sich über 20 Studierende das Leben genommen. Und das war der gemeinsame Nenner, die die Studierenden mobilisiert hat. Aber hier geht es eben nicht nur darum, einen korrupten Bildungsminister loszuwerden, sondern ein System zu ändern. Und sogar wenn man die Prüfungen besteht, sind die Jobs, die es ja gibt, immer noch in den Händen so einer ganz kleinen Elite. Also diese Proteste richten sich in letzter Instanz gegen den Neoliberalismus. Und es gibt die explizite Forderung, dass Premierminister Modi zurücktreten soll.
Aber diese Bewegung, die sich Volkspartei nennt, aber ja eben keine ist, hat ja keine Strukturen. Wie gehen die jetzt weiter vor?
Das sind immer die ganz, ganz großen Fragen. Und es ist ja tatsächlich so, was sie gemacht haben, ist ja Wahnsinn. Also, dass sie haben es geschafft, dass dieser Bildungsminister zurückgetreten ist. Das ist das allererste Mal, dass einer der Modi-treuen Minister der Regierungspartei BJP aufgrund von Protesten zurücktreten muss. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das sehr, sehr junge Menschen sind, die dort auf den Straßen demonstrieren. Die zwar Unglaubliches vollbringen, aber die sind jung. Und es wäre jetzt die Aufgabe der Oppositionsparteien in Indien, konkrete politische Gegenentwürfe anzubieten und auch zu erarbeiten.
Und von wem bekommen die Kakerlaken noch Unterstützung? Breitet sich das aus? Wie ist es mit der Wissenschafts- und der Kulturszene, vielleicht auch mit Bollywood?
Ja, Bollywood ist ein bisschen enttäuschend. In Bollywood sind ja unglaublich viele Muslime auch und die haben natürlich Angst. Also in einer sehr, sehr rechten, einem sehr rechten Indien, das Muslime zum anderen macht, das ja auch offen erklärt, dass Indien ein Hindu-Indien sein soll. Die halten sich sehr, sehr bedeckt. Arundhati Roy, jetzt die Schriftstellerin Arundhati Roy, ist natürlich auf Seite der Cockroaches. Das wärmt mir auch immer das Herz, dass sie immer auf der Seite derjenigen ist, die für ihre Rechte aufstehen. Ansonsten ist noch der Erfinder und Umweltaktivist Sonam Wangchuk, der ist für die Ziele der Kakerlaken sogar in Hungerstreik getreten. Und er ist dann ja vor knapp 2 Wochen gewaltsam von der Polizei aus der Demonstration herausgeholt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden, um künstlich ernährt zu werden. Was in Indien wirklich doppelt pikant ist, weil ja Gandhi quasi den Hungerstreik als politische Waffe, als nicht erfunden, aber berühmt gemacht hat. Und es ist ein Unding, einen Hungerstreik nicht zu respektieren. Und das zeigt natürlich auch, wie panisch die Regierung inzwischen ist.
Wenn man die Kakerlaken-Volkspartei mit der deutschen Satirepartei Die Partei vergleicht, dann kriegt man ja schon den Eindruck, dahinter steht ein ganz anderer Druck, auch eine andere Power. Wie meinen Sie, wird das weitergehen? Kann sie die Regierung Modi wirklich gefährden?
Es gibt so einen Slogan auf Hindi, Jab Jab Modi Data Hai, Hindu Muslim Karte Hai. Und das heißt übersetzt, jedes Mal, wenn Modi in Bedrängnis gerät, spielt er die Hindu-Muslim-Karte. Also oder versucht Hindus gegen Muslime und umgekehrt auszuspielen. Und genau das funktioniert ja bei der Cockroach Janta Party eben nicht. Also es gibt eine umwerfende Hindu-Muslim-Solidarität auf den Straßen bei diesen Demonstrationen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das wird auch besonders deutlich an dem ganzen geteilten Essen. In Indien ganz wichtig, mit wem man zusammen isst, mit dem kann man auch zusammen Politik machen. Die Tempel öffnen ihre Türen für die Demonstrierenden, Moscheen öffnen ihre Türen. Gurdwaras, also das sind diese Sikh-Tempel, die öffnen auch ihre Türen. Und ich kann nicht überbetonen, wie viel Hoffnung mir das macht, denn daran müssen sich ja alle politischen Bewegungen messen lassen. Wollen die nur mehr Rechte für eine bestimmte Gruppe oder wollen die mehr Rechte für alle? Und ich habe gerade erfahren, dass in Pakistan und in Spanien sich bereits ebenfalls Kakerlakenparteien gegründet haben.
Die werden wir dann mal demnächst auch in den Blick nehmen. Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Meetu Sanyal über die indische Kakerlakenbewegung. Ich danke sehr fürs Gespräch und diese vielen Hintergrundinfos.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ungarn ist ab sofort ohne eine einzige gedruckte Tageszeitung. Die letzte Ausgabe der konservativen politischen Tageszeitung Modjor Nemzet erschien heute auf Papier. Künftig gibt es sie nur noch wöchentlich. Bereits Anfang Juli stellte die letzte links eingeordnete Tageszeitung des Landes Nepsovo ihre Druckausgabe ein. Alle anderen Tageszeitungen erscheinen nur noch digital. Ungarns Medienlandschaft befindet sich nach dem Regierungswechsel im Umbruch. Ex-Regierungschef Orban hatte in seiner Amtszeit den Großteil der Presse über eine umstrittene Medienstiftung weitgehend unter Regierungskontrolle gebracht. Der Fotojournalist Anthony Lalicon gab den Menschen in Kriegsgebieten ein Gesicht. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der 37-Jährige in der Ostukraine durch den gezielten Angriff eines russischen Drohnenpiloten getötet. Nun wird Lalicon laut der Nachrichtenagentur AFP posthum geehrt mit La Légion d'honneur, der Ehrenlegion. Das ist der ranghöchste und bedeutendste Verdienstorden Frankreichs. Der Fotograf arbeitete nicht nur für französische Medien wie Le Monde, Le Figaro oder Paris Match, sondern war auch für den Spiegel und die Tageszeitung Die Welt tätig. Schauspielerin Nastassja Kinski und Wim Wenders haben den Streit um eine Nacktszene im Film Falsche Bewegung beendet. Laut einer gemeinsamen Erklärung schneidet Wenders die von Kinski beanstandete Szene aus dem Film. Damit soll die Erinnerung an den Film künftig nicht länger von diesem Konflikt überschattet werden. Kinski war im Alter von 13 Jahren in dem Film von 1975 mit nacktem Oberkörper zu sehen. Sie hatte Wenders nach eigenen Angaben seit Jahren gebeten, die etwa 2 Minuten lange Szene zu entfernen.
Es ist eine wichtige Nachricht des Tages. Die Verwertungsgesellschaft GEMA hat einen Rechtsstreit gegen den KI-betriebenen Musikgenerator Suno gewonnen. Konkret geht es um 6 Songs, darunter Atemlos durch die Nacht, Daddy Cool und Mambo No. 5. Simon Emmerlich über das heutige Urteil des Münchner Landgerichts.
Auch Peter Maffay war zur Urteilsverkündung im Münchner Justizpalast gekommen, als Stellvertreter einer kreativen Branche, die gerade massiv durch Konkurrenz von KI-Musik gefährdet ist. Entsprechend groß war bei ihm als GEMA-Mitglied die Freude über das Signal, das von diesem Urteil ausgeht.
Ich glaube, auf der Basis dessen, was heute entschieden wurde, ist das erste Mal ein Zeichen dafür gegeben worden, dass das in Zukunft so nicht mehr zulässig sein soll. Und insofern ist das heute wirklich ein sehr wichtiger Tag.
Als Beweismittel hatte die GEMA vor dem Münchner Landgericht mehrere Songbeispiele ins Feld geführt, die Suno-KI erzeugt hatte.
Atemlos durch die Nacht.
Diese Helene Fischer-Kopie hatte die Suno-KI ausgeworfen, nachdem GEMA-Mitarbeiter die KI aufgefordert hatten, zu den bekannten Textzeilen von Atemlos passende Melodie, Klangfarbe und Rhythmus zu erfinden. Das Ergebnis war am Ende kaum mehr vom Original zu unterscheiden, sagt GEMA-CEO Tobias Holzmüller.
Und dass da sowas wie ein KI-Plagiat entsteht. Wenn ein Mensch behaupten würde, er hätte den Song, den der Suno als Atemlos produziert hat, selber geschaffen, dann wäre er sofort als Plagiator überführt. Und das ist bei der KI nicht anders und das hat das Gericht zum Glück auch so gesehen.
Das Münchner Landgericht sieht es als erwiesen, dass Suno seine KI in den USA unerlaubt mit urheberrechtlich geschützten Songs trainiert hat und dafür, wenn auch technisch komplex, Kopien der Songs gespeichert hat. Das Urteil bezieht sich konkret zunächst aber nur auf die insgesamt 6 Songbeispiele, die GEMA bei Gericht vorgelegt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Von Suno heißt es, man prüfe derzeit alle Optionen, auch eine Berufung. Das US-Unternehmen hatte unter anderem argumentiert, dass seine KI keine ganzen Songs speichere, sondern lediglich die erlernten Regeln, wie Musikstücke grundlegend funktionieren. Es ist der 2. wichtige juristische Erfolg für die GEMA gegen ein KI-Unternehmen. Bereits vergangenes Jahr hatte man gegen den ChatGPT-Konzern OpenAI geklagt. Damals ging es nicht um Musik, sondern um urheberrechtlich geschützte Songtexte. Derzeit läuft dazu das Berufungsverfahren am Oberlandesgericht München. Wann es eine Entscheidung geben wird, lässt sich derzeit noch nicht genauer sagen. Auch im Verfahren gegen Suno sind jetzt noch viele Fragen offen. Aber Peter Maffay verließ den Justizpalast mit einem positiven Gefühl für die gesamte Branche.
Auch wenn es jetzt noch nicht die endgültige Position ist, ist das ein wichtiges Zeichen. Und ich bin genauso gespannt, wie der weitere Verlauf ist.
Wie es weitergeht, darauf ist sicher auch Alexander Strauch gespannt, Präsident des Deutschen KomponistInnenverbands. Er repräsentiert also alle Kreativen, die Musik komponieren. Wir wollen darüber sprechen, welchen Einfluss die KI-Musik schon heute hat und wie die Branche reagiert. Guten Abend, Herr Strauch.
Ja, guten Abend aus München. Hallo.
Wie bewerten Sie denn das heutige Urteil?
Ja, ich bewerte das Urteil als sehr positiv. Ich meine, wie gesagt, es wird ja vielleicht noch in eine andere Instanz gehen. Aber grundsätzlich wirft das auf jeden Fall ein tolles Licht darauf, sozusagen, wie wichtig Komponieren ist, wie wichtig die Urheber bei der ganzen Geschichte sind. Und dass es einfach nicht geht, dass jemand da kommt, höchstwahrscheinlich Songs abgreift und dann in seine KI eingibt oder in seine Maschine in diesem Generieren. Und dabei dann sagt, okay, das ist jetzt aber nicht deine Musik mehr, sondern das ist jetzt eine ganz andere Musik. Und das ist sozusagen heute ein gutes Zeichen, dass das Urheberrecht höchstwahrscheinlich doch sehr gut gestärkt worden ist.
Suno und ähnliche Anbieter sind ja schon eine Weile auf dem Markt. Merken Sie denn dadurch in Ihrer Branche Veränderungen?
Ja, natürlich. Also es ist ein wahnsinniger Druck auf unsere Kollegen entstanden, weil wir erleben tatsächlich, dass Songs inzwischen zu Massen irgendwie mit KI produziert werden und dann auf die maßgeblichen Plattformen hochgeladen werden. Und dadurch, dass sozusagen da Massen drauf sind, entsteht folgender Effekt, dass einfach die Ausschüttungen dadurch an unsere Kollegen reduziert werden. Außerdem ist natürlich in dem ganzen Bereich, auch wenn es um Honorare geht und solche Sachen, ein großer Druck entstanden. Das heißt also, die Kollegen kommen richtig an die Wand, wenn es sich nicht verbessert.
Als deutscher Komponistinnenverband vertreten Sie ja eine große Bandbreite an musikalischen Genres. Gibt es da Unterschiede? Also wo spielt KI eine größere Rolle und wo weniger?
Also KI spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle im Bereich der Medienkomposition. Also das heißt Filmkomponisten, Werbekomponisten, die haben ganz massive Probleme, weil in dem Bereich tatsächlich eben, wie ich gerade vorgeschildert habe, eben Honorare sinken. Man entscheidet sich eher plötzlich für KI-Produkte. Es ist gar nicht vielleicht jetzt der große Hochglanzbereich, sondern dieses ganze Mittelfeld und Unterfeld, was die Leute ja auch bedienen, was ja auch viel Geld bringt. Und da entstehen eben große Probleme. Ich denke, im Bereich jetzt der neuen Musik, zum Beispiel der zeitgenössischen Musik, ist es noch nicht so virulent. Aber auch da, es gibt ja jetzt so ein Tool von The Atlantic, wo man nachgucken kann, ob auch sozusagen mein Werk da irgendwie benutzt wird. Und man gibt dort eben Komponistennamen wie Helmut Lachenmann ein und sieht auch, dass zum Beispiel die Musik von ihm oder auch von Aribert Reimann, Carola Baukold verwendet wird. Also das heißt, unseren Bereich erwischt es allmählich schon. Aber es ist eigentlich momentan vor allem der Bereich der sogenannten Unterhaltungsmusik und der Filmmusik und Werbemusik, der wirklich massiv unter Druck kommt.
Naja, wir haben ja gerade ein Beispiel gehört, dieser Suno-Musik, eine KI-generierte Version von Helene Fischers Atemlos. Das klingt ja wirklich fast wie das Original. Könnte man also auch sagen, KI-Musik ist gut genug, also mehr davon?
Naja, nee, ich denke nicht. Also eben gerade dieses Beispiel zeigt ja, dass es eigentlich nur ein Abklatsch ist von dem richtigen Atemlos. Das Problem von KI-Musik ist, die ist ja meistens jetzt nicht dafür geeignet, dass sich Leute hinsetzen und sich dann damit konzertant irgendwie beschallen lassen oder irgendwie das großartig im Club hören, sondern es ist Musik, die vor allem im Hintergrund läuft. Und da hört man ja oft gar nicht so genau hin. Und für diese Bedürfnisse scheint das ganz gut zu funktionieren. Aber eigentlich schaffen auch Menschen für diesen Bereich natürlich die bessere Musik. Und ich hoffe, wir finden da wieder hin, ja.
Bei den Streaming-Diensten, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also Spotify hat kein Problem mit KI, anders Deezer. Der Dienst geht stringent dagegen vor. Sollte es hier verbindlichere Regeln geben?
Ja, ich denke unbedingt. Also wie gesagt, wir freuen uns jetzt heute über das Urteil. Für die gehen wir durch das Landgericht München. Das Problem ist hier natürlich, dass es vor allem Deutschland erst einmal betrifft. Ja. Aber ich meine, schon wenn wir über Europa reden, wir haben in Frankreich wieder eine andere Verwertungsgesellschaft als in Deutschland. Und dann agieren ja diese Unternehmen aber nicht nur hier in einzelnen Ländern, sondern global. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in Europa einheitliche Regeln finden, die hoffentlich dann auch global Auswirkungen haben auf den amerikanischen und auch auf dem asiatischen Markt, was natürlich jetzt eine große Hoffnung ist. Ja.
Suno wirbt im Satz mit dem Spruch, wenn die Inspiration ausbleibt, dann hilft mir Suno richtig weiter. Und Sie, Herr Strauch, haben das mit einem Gegenspruch kommentiert. Wenn Inspiration ausbleibt, nimmt man nicht Suno, sondern geht aufs Klo, gießt Blumen, hört Musik, kocht was oder geht spazieren. So ging das von Heraklit bis Derrida, von Perrotin bis Adele, von Clara Schumann bis Hans Zimmer und Kreidler. Also, menschliche Kreativität und Inspiration ist durch KI nicht zu ersetzen. Aber könnte sie denn als Werkzeug irgendwie hilfreich sein, wenn man sich nicht ganze Songs schreiben lässt?
Also, keiner von uns hat jetzt grundsätzlich was gegen KI. Ich glaube, im Alltag verwendet jeder von uns mal ChatGPT, um vielleicht Text zu verbessern, um irgendwas nachzuprüfen, um vielleicht auch mal irgendwie Excel-Listen zu erstellen und so weiter und so fort. Ja. Und ich denke auch im Kompositionsprozess sind natürlich heute immer schon Leute dabei, die auch elektronische Tools anwenden und natürlich inzwischen auch KI-Tools. Zum Beispiel, was wunderbar ist, und wenn es zum Beispiel um die Simulation von Chören geht, ja, also Jahre zuvor haben wir wirklich Stimmen richtig aufnehmen müssen und jetzt kann man eben mit dieser KI zum Teil wahnsinnig schön, natürlich beruht das auch auf Aufnahmen höchstwahrscheinlich, Chöre nachbilden, ja, oder eben auch sehr gut irgendwelche Sounds von Instrumenten Oder man kann vielleicht wie Hans Zimmer, der ja immer schon sehr synthetisch gearbeitet hat mit Real-Sounds und synthetischen Sounds, da irgendwelche neuen Fusion-Sounds vielleicht vornehmen. Also das heißt, die Möglichkeiten sind schon gigantisch. Und ich denke auch sozusagen in dem klanglichen Ausdruck wird da was kommen. Aber im Prinzip geht es ja dann doch um eine Musik, die wir geschrieben haben, die hoffentlich auch als menschliche Musik gekennzeichnet ist. Oder wenn eben KI benutzt wird, dass man das entsprechend auch kennzeichnet. Und wenn nur KI benutzt wird, natürlich dann erst recht, ja.
Alexander Strauch, Präsident des Deutschen Komponistinnenbunds, nach dem heutigen Richterinnenspruch zum Rechtsstreit der GEMA gegen den KI-Musikgenerator Suno. Herr Strauch, danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.
Und weiter geht's mit unserer Sommerreihe. Wir entdecken neue Orte für Kultur.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
Heute ziehen wir nach Kalifornien. Dort hat der Schweizer Architekt Peter Zumthor ein neues Gebäude für das Los Angeles County Museum of Art geschaffen. Nicht unumstritten, denn es hat 20 Jahre gebraucht, bis der Betonbau fertig wurde. Er hat 724 Millionen Dollar gekostet und ist kleiner als das vorige Gebäude. Aber am Ende werden solche Bauten dann meist doch zum Besuchermagneten. Kerstin Zilm führt uns durch diesen neuen Kulturort.
Die Galerien schweben ein Stockwerk über Bürgersteigen und einer Hauptverkehrsader. Weich wirken sie von außen mit ihrer geschwungenen Fassade. Und das, obwohl Beton und Glas die beherrschenden Materialien sind. Eine lange, breite Treppe führt unter freiem Himmel hinauf zum Eingangstor aus Glas. Drinnen eröffnen sich Fluchten hin zur Mitte. Licht von den Glasfassaden lockt nach rechts und links. Ein Video flackert aus einem fensterlosen Raum. Der weiße Marmorfuß einer ägyptischen Skulptur macht neugierig auf einen anderen Winkel. Ein perfekt ausgeleuchteter persischer Teppich zieht einen erneut in eine andere Richtung. Aussichten auf das Treiben außerhalb lenken den Blick auf den Verkehr, auf benachbarte Gebäude, auf Schulklassen und Spaziergänger unten auf dem Museumsplatz. Die Orientierungslosigkeit ist gewollt. Das Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher zum Meandern anzuregen, erklärt LACMA-Direktor Michael Govan. Architekt Peter Zumthor habe beim Entwickeln der Galerien ans Wandern in einem Wald gedacht, eher ans Spazierengehen in einem Park.
Im Park gibt es Weggabelungen. Man wählt eine Richtung aus, landet aber immer wieder am selben Ort. Das ist meine Metapher für das Museum. Peter hat gesagt, dass die Orte, wo sich Wege kreuzen, zusammenlaufen und sich öffnen, wie Lichtungen im Wald sind. Unsere Metaphern ergänzen sich.
Es gibt keine Hauptausstellungsräume und keine Nebenflügel. Alle Kunstwerke sind auf einer Ebene ausgestellt. In einem Gebäude, dessen Form von oben an einen Farbfleck erinnert, eine Amöbe oder eine Teergrube vom Gelände nebenan, auf dem Archäologen bis heute Überreste von Säbelzahntigern und Mammuten finden. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben rund 1700 Kunstwerke aus 6000 Jahren Geschichte, nicht chronologisch, sondern nach Weltmeeren aufgeteilt. Die meisten kommen aus der LACMA-Sammlung, andere sind Geschenke oder neu erworben. Kunst der Region des Pazifiks geht fließend über in die des Indischen Ozeans, zum Mittelmeer und schließlich in die Region des Atlantiks. Textilien von Indigenen der Anden begegnen Landschaftsmalereien aus Japan. Eine kaiserliche Robe Chinas, abstrakter Malerei aus Korea. Barocke Kunst Italiens trifft auf die Inneneinrichtung eines Wohnraums in Damaskus. Französische Fotografie aus dem 19. Jahrhundert auf eine Lampe von Architekt Frank Lloyd Wright. Die Ausstellung bricht traditionelle Kategorien des Museumdesigns auf. Höchste Zeit, sagt LACMA-Direktor Govan.
Wir leben in vernetzten Kulturen, in der Ideen aus aller Welt zusammentreffen. Wir wollten unsere Sammlungen mit Kunst aus aller Welt aus einer neuen Perspektive präsentieren. Ozeane inspirieren uns, weil sie Schauplätze des Handels sind. Sie bringen Menschen aus verschiedenen Herkünften und Disziplinen zusammen. Aus diesem Blickwinkel kann Kunstgeschichte in einem völlig neuen Licht betrachtet werden. World Art
History in a new light. Höchst umstritten war das Gebäude seit dem ersten Entwurf. Die Kritik? Erstens zu wenig öffentliche Beteiligung im Entscheidungsprozess. Den bestimmten Direktor Govan und Architekt Peter Zumthor in den ersten Jahren weitgehend untereinander. Zweitens zu teuer. Private Spender gaben rund 600 Millionen Dollar, doch 125 Millionen kommen aus Steuergeldern von einer Stadt und einem Bundesstaat mit Haushaltsdefizit. Drittens, warum ein Gebäude abreißen und mit einem deutlich kleineren ersetzen? Und viertens, zu viel Beton, zu wenig Schatten. Architekt Peter Zumthor sagt bei der Eröffnung, er hoffe, dass Los Angeles das Gebäude genauso zu schätzen lernt, wie er gelernt hat, L.A. zu schätzen, als er in den 1980ern eine Gastprofessur in der Stadt angeboten bekam.
Los Angeles ist ein Stopp, mein Freund.
Ich sagte, Los Angeles, das ist nicht mein Ding. Aber ich fühlte mich auch geschmeichelt und habe angenommen. Ich habe mir für $100 ein Fahrrad gekauft. Die Straßen waren da noch nicht so gefährlich. Und nach 2-3 Wochen musste ich zugeben, verdammt, ich liebe diese Stadt. Die Chancen dafür, dass das neue Gebäude von der Stadt angenommen wird, sind gut. Den Entscheidungsprozess haben die meisten vergessen. Das Geld ist ausgegeben und Los Angeles hat eine neue Kunstikone, ein Anziehungspunkt für Touristen wie Bürgerinnen. Und die Betonoberfläche wirkt sehr lebendig. Fehler im Guss sind nicht ausgebessert. Graue Wände in fensterlosen Räumen bekommen durch Pigmentschattierungen überraschende Tiefe. Bei Meandern geht das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Die Möglichkeiten für Entdeckungen sind endlos, wenn man sich darauf einlässt. LACMA-Direktor Michael Govan.
Es muss ein Prozess des Entdeckens sein. Eine Vision ist nie absolut. Mit dem Vertrauen, dass jeder unterwegs verschiedene Richtungen einschlägt, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir auf schönere Weise an ein noch unbekanntes Ziel gelangen.
Peter Zumthors Neubau für das LACMA in Los Angeles. Morgen besuchen wir dann das Prestigeprojekt Grand Egyptian Museum in der Nähe von Kairo. In ihren Wochenendausgaben kommen die Zeitungen nochmal auf das Attentat auf den Berliner CSD und die anstehenden CSDs, die ja noch folgen, zurück. Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau.
Der Christopher Street Day in Hamburg an diesem Samstag wird unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Was sonst? Mehr Poller, mehr Polizei, mehr Kontrollen. Folgen des Attentats auf den Berliner CSD, bei dem am vergangenen Wochenende eine Frau ums Leben kam und viele Menschen teilweise schwer verletzt wurden. In den Feuilletons weicht die unmittelbare Berichterstattung 7 Tage danach der persönlichen Einordnung von Prominenten. In der Süddeutschen Zeitung etwa schreibt der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Ich erinnere mich noch an Zeiten, da folgte auf den gewaltsamen Tod eines Menschen zunächst ein reales Blumenmeer garniert mit Stofftieren und dem obligatorischen Pappschild mit der immer gleichen Aufschrift »Warum?« Ich fand die Frage meist ein bisschen befremdlich. An wen war sie gerichtet? Wer sollte eine Antwort darauf wissen? Heute weiß ich sie zu schätzen, bringt sie doch die ehrliche Überforderung damit zum Ausdruck, dass da jemand eine Grundregel unseres Zusammenlebens ultimativ gebrochen hat. Diese Irritation, dieses Innehalten sei in Berlin weitgehend ausgeblieben. Stattdessen seien unmittelbar nach der Tat sehr schnell viele politische Forderungen geäußert worden, auf die, so Kühnert erfahrungsgemäß, wenig folgen wird. Kühnert weiter: Als schwuler Mann, Jahrgang 1989, wurde mir lange Zeit recht erfolgreich eingeredet, alle relevanten Kämpfe rund um meine Sexualität seien von den Generationen vor mir geführt und gewonnen worden. Es waren ja andere, die von übermächtigen Weltreligionen unterdrückt wurden, die von Nazis im KZ zu Tode gequält wurden, die vom Strafgesetzbuch kriminalisiert wurden, die von der Staatengemeinschaft pathologisiert, von AIDS dahingerafft und von weiten Teilen der Gesellschaft als perverse Todbringer geschmäht wurden. Die in Deutschland hinlänglich bekannte Gnade der späten Geburt schien meiner Generation all das vom Hals gehalten zu haben. Ende gut, alles gut? Leider nicht. Zu glauben, dass gesellschaftliche Öffnung sich linear entwickle, sei Selbsttäuschung und kollektive Hybris. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung listet Sascha Mariana Salzmann demokratie- und vielfaltsfördernde Projekte auf, deren öffentliche Förderung in den letzten Monaten deutlich gekürzt oder ganz eingestellt wurde. Salzmanns Text schließt mit den Worten: Ja, der Anschlag war ein Angriff auf die freie Gesellschaft, aber zuvorderst war und bleibt es ein Angriff auf uns, queere Menschen. Um eine ganz andere Art der Freiheit geht es in einem Text von Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wohin können wir noch reisen, fragt die Autorin. Die weißen Flecken auf der Weltkarte sind verschwunden. An ihre Stelle treten jedoch immer mehr Warnflaggen. Der Klimawandel habe Sehnsuchtsorte in Gefahrenzonen verwandelt, schreibt Mühl. Die Welt des vernünftig Reisenden wird kleiner. Jene Orte, die von Bränden, Kriegen und geopolitischen Krisen bislang verschont geblieben sind, werden dafür umso begehrter. Wer das Reisen für ein selbstverständliches Recht hält, wird trotzig daran festhalten und die Katastrophenbilder dieses Sommers schon bald wieder verdrängt haben. Passend dazu widmet sich die Süddeutsche Zeitung dem Thema Reisefotografie. Anlass dafür eine Ausstellung in der Wiener Albertina über die Anfänge des Genres vor etwa 160 Jahren. Noch nie gab es so viele Urlaubsbilder wie heute, schreibt Autor Mark Hoch einleitend, und dennoch ähneln sich viele dieser Fotos, wie Forschungen zeigen. Immer wieder dieselben Motive, dieselben Posen, die gleiche Mimik. Die Fotos in der Albertina dagegen brächten vermutlich kaum Klicks in den sozialen Medien, was zunächst einmal an dem Schwarz-Weiß liegt, das gegen die Bonbonfarben der Insta-Welt chancenlos sei. Dabei, so Hoch, können sogar monochrom graue Sonnenuntergänge einen unglaublichen Sog entfalten, wie etwa eine Aufnahme des österreichischen Fotografen Wilhelm Burger beweise, der 1872 ins Nordpolarmeer aufbrach und von dort seine Aufnahme Mitternachtssonne mitbrachte. Dieses Bild verströme, schreibt Hoch, eine unglaubliche Ruhe und erzeuge das trügerische, aber doch so wohltuende Gefühl der Ewigkeit.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Schönes Wochenende.